Herzlich willkommen zu einer Folge 110 Kilometer.
Ein Podcast über das Verbundensein.
Mit Annalena
und Manu.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 110 Kilometern. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Annalena. Schön, dass du da bist, Markus.
Ja, danke für die Einladung.
Drei Fun Facts über unseren heutigen Gast. Du hast eine Knoblauchallergie.
Das stimmt.
Sehr interessant. Du bist schon mal mindestens 20 Marathons gelaufen.
Ja.
Und einer davon war aber nicht über den Gotthardpass, sondern den bist du aber schon mal abgelaufen.
Gewandert, ja, gewandert. Mit einer Gruppe. Ja.
Spannend, genau. Wir reden hier immer nur über den Gotthardpass und du hast auf jeden Fall schon mal mehr davon gesehen als wir.
Stimmt.
Ja, schön, dass du da bist.
In unserem Podcast geht es ja um das Verbundensein, der Gotthardpass. Und genau, die Frage, wie sind wir eigentlich miteinander verbunden? Und vielleicht hast du eine Erfahrung aus der letzten Woche, wo du mit etwas oder mit jemandem besonders dich verbunden gefühlt hast, so als Einstieg.
Genau, in der vergangenen Woche habe ich mich sehr gefreut, da haben gute Freunde aus Italien angerufen oder eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Die haben vor einem Jahr geheiratet und sind jetzt zum ersten Mal Eltern geworden.
Ah.
Ihre Tochter Gaia ist zur Welt gekommen und haben mich gefragt, ob ich Zeit und Lust hätte, für die Taufe zu kommen. Und genau, das hat mich einfach total gefreut. Mhm. Das wird sehr schwierig, da einen Termin zu finden. Aber das ist einfach, weil das so eine alte Freundschaft ist, Leute, die man nicht regelmäßig sieht, aber wenn sowas einfach möglich ist, auch trotzdem noch verbunden zu sein. Das war toll.
Ja. Total schön. Oh, so viel Verbundenheit in einer Geschichte, finde ich. Ne? Also, ja, das Kinderbekommen ist ja, finde ich, auch, also hat ja auch was.
Ja.
Und digitale Medien, die es möglich machen, von Italien nach Deutschland, nach Norddeutschland Kontakt zu halten. Ja, danke dir für diese Einstiegsgeschichte. Wir fragen uns natürlich nicht nur, wie du mit Menschen verbunden bist, sondern du bist ja Priester im Bistum Hildesheim, du leitest eine Gemeinde, bist Pfarrer in, im Norden vom Bistum. Und eine der großen Fragen, die wir uns stellen und wo wir merken, das stellen sich ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft gerade, ist die Frage, was verbindet mich mit Kirche oder vielleicht auch, was verbindet mich noch mit Kirche? Mhm. Also mit all dem, wo vielleicht gerade auch so Brüche drin sind. Und das ist eine sehr große Frage, aber die würden wir dir auch gerne am Anfang stellen. Was verbindet dich eigentlich mit Kirche oder auch was verbindet dich eigentlich noch mit Kirche?
Ja, ich glaube, meine Verbindung mit der Kirche, das ist, glaube ich, eine Liebesgeschichte von ganz Anfang an, also wirklich von Kindheitstagen an. Eine Liebesgeschichte mit Höhen und Tiefen, auch mit vielen, vielen Enttäuschungen und Verletzungen, die auf dem Weg dazu gehört haben. Also mein Weg zum Priestersein, der verlief auch nicht immer nur gerade, also waren auch Sackgassen dabei und viele Umwege, sehr steinige Passagen, aber ich würde trotzdem sagen, dass das so eine alte, wirklich Liebesgeschichte ist, die mich mit der Kirche verbindet und ich glaube, wer schon mal auch geliebt hat, der weiß, dass man sich da halt immer auch sehr, selber sehr verletzlich macht, also das gehört damit zu, so, ja.
Ja, und in dieser Liebesgeschichte hast du irgendwie auch schon viel erlebt, glaube ich, ne? Also du bist nicht nur immer hier Priester des Bistums Hildesheim gewesen, sondern warst auch schon in der Schweiz unterwegs, viel in Italien auch. Wie verbindest du das eigentlich alles so in dieser Laufbahn oder wie verbindet sich das so in deiner Geschichte?
Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, auch mit dieser Liebesgeschichte, dass ich, ob ich immer auch auf der Suche war nach dem Ort, wo ich mich als der Markus, der ich bin, auch irgendwo in diese Kirche einbringen kann. Und deshalb, also ich bin gebürtig aus dem Bistum Hildesheim, aus Stade, bin da aufgewachsen, aber bin dann nach dem Abi ziemlich schnell weg gewesen, habe dann in Frankfurt studiert und in Italien, in Rom. Und habe dann mit dem damaligen Bischof Josef, gab es vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten so und das hat mich dann letztendlich in die Schweiz geführt und bin dann in der Schweiz gewesen, ganz viele Jahre, von 2003 an und war dann zwischendurch nochmal in Italien für 3 Jahre und bin dann aber auch aus alter Verbundenheit, vor allen Dingen auch aus, sagen wir, aufgrund der familiären Situation, bin ich wieder zurückgekommen dann ins Bistum Hildesheim.
Wenn du auf deine Erfahrung schaust in der Schweiz, Gibt es da so Punkte, wo du sagst, das könnte die Kirche in Deutschland, vielleicht das Bistum Hildesheim, von den Menschen, von der Institution Kirche in der Schweiz lernen, wo vielleicht auch Unterschiede sind?
Ja, also ich glaube, da gibt es viele Erfahrungen, die für mich sehr positiv waren, wie zum Beispiel, dass die Pfarreien in der Schweiz eine größere Autonomie haben. Also das fängt damit an, dass die Gelder von den Kirchensteuern, das gibt es in der Schweiz auch, in Italien nicht, die fließen nicht zum Bistum, sondern die bleiben in der Pfarrei. Und die Pfarrei entscheidet, was machen wir mit den Geldern. Und das hat natürlich den Vorteil, dass die Pfarrei dann autonom auch schauen kann, wollen wir das Geld eher an Personal einsetzen, wollen wir das Geld in irgendwelche Bauten einsetzen, was machen wir damit so. Und genau.
Die Gemeinde ein bisschen mehr in Verantwortung, ne, quasi?
Ja, genau, sind mehr in Verantwortung. Der Nachteil daran ist, es gibt auch in der Schweiz ärmere Regionen, vor allen Dingen in den Bergen, in ländlichen Gegenden. Und das heißt, da sind die Pfarreien ärmer. Die haben nicht mal genügend Geld, um sich Personal zu leisten. Und wenn es dann keine Solidarität unter den Pfarreien gibt, dann ist dieses System auch nicht wirklich nur positiv. So. Aber das ist eine Sache, die fand ich spannend.
Spontan kommt mir da die Frage, wie macht das dann das Bistum?
Ja.
Wie organisiert sich das und wie finanziert sich da denn?
Das ist genau umgekehrt als bei uns. Jede Pfarrei gibt einen kleinen Teil des Jahresbudgets an das Bistum, damit, sagen wir mal, die Strukturen vom Bischof und vom Generalvikariat und so irgendwie finanziert werden können. Ja.
So, und wenn es jetzt so klingt, als ob der Ton ein bisschen wechselt, bitte nicht wundern, nicht irritieren lassen. Wir mussten leider, unsere Technik streikt, das Equipment wechseln. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten und machen einfach weiter, würde ich sagen. Oder? In diesem Sinne.
Genau, und in Italien ist die Situation nochmal anders. Da gibt es in dem Sinne dieses Modell mit den Kirchensteuern nicht. Mhm. Da ist jeder Bürger, jede Bürgerin verpflichtet, einen gewissen Teil zu zahlen, aber jede Person entscheidet für sich, wofür gebe ich das Geld. Entweder für die Kirche, der ich angehöre, oder für einen sozialen Zweck. Aber das heißt, dass die Kirche dadurch natürlich weniger Geld hat. Und
auch ein Konkurrenzkampf eintritt.
Ja, ein Konkurrenzkampf. Ja,
so mit anderen sozialen Einrichtungen. Das heißt, man ist wahrscheinlich mehr auch auf die Außendarstellung bedacht, oder?
Ist das richtig? Und du hast natürlich dieses System, das wir haben mit Hauptamtlichen, haben die in Italien weniger. Also da gibt es Priester, die massiv weniger Geld verdienen als in Deutschland und noch viel, viel weniger als in der Schweiz. Aber du hast diese anderen Berufsgruppen kaum. Und wenn, sind das Freiwillige. Und von daher ist das natürlich auch, ist eine ganz andere Kultur dann auch. Ja.
Und vielleicht auch eine andere Kultur des Verbundenseins. Wenn ich selbst entscheide, wofür gebe ich mein Geld, dann schaue ich ja auch, mit was fühle ich mich verbunden oder was möchte ich irgendwie unterstützen.
Ja.
Und das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Was braucht es, damit es ein Gefühl der Verbundenheit gibt? Also so, warum fühlen sich manche Menschen noch verbunden mit Kirche oder mit Glauben, mit dem, was wir Evangelium nennen oder christliche Botschaft? Oder warum auch nicht? Hast du so Gedanken, wo du denkst, das braucht es für eine gute Verbindung?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, weil wir derzeit erleben, dass die Zeiten, wo jemand automatisch Christin oder Christ wird, die sind echt vorbei. Also das gibt es eigentlich nicht mehr. Und das heißt, jemand wird nur dann dauerhaft auch zu dieser Gemeinschaft der Kirche dazugehören wollen, wenn er diese Verbindung wahrnimmt und fühlt. Und ich denke, die geht nur über persönliche, positive Erfahrungen, die ich gemacht habe, entweder mit der Gemeinschaft, ist immer die Frage, wenn wir von Kirche reden, was meinen wir? Oder aber zumindest mit an einzelnen Orten, vielleicht innerhalb von einzelnen Projekten, positive Erfahrungen gemacht zu haben, ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Man könnte auch sagen, nur wenn ich Sinn erfahre, also wenn ich den Eindruck habe, das ist sinnvoll, dann möchte ich diese Verbundenheit auch pflegen.
Das würde ich total bestärken, weil mir kommt so ein Gespräch, was ich jetzt letztens hatte, in den Kopf, wo es auch mal wieder darum geht, warum die Leute aus der Kirche austreten. Ne? Und das ist genau der Unterschied, weil dann wird immer gesagt, so ja, also im Endeffekt mich hat niemand überzeugt. Ne? Es hat für mich keinen Sinn gemacht. Und es ist schön, wenn du diese Hoffnung haben kannst. Ich entdecke sie für mich nicht. Und das macht eigentlich den gesamten Unterschied aus. Ne? Dagegen kann man auch nicht argumentieren oder irgendwas. Also da gibt es ja keine Logik oder irgendwas, die man dem präsentieren kann oder so, was die Leute ja vielleicht manchmal auch erwarten, dass es dann irgendwie logisch Sinn macht oder so. Was ist ja gerade diese Erfahrung, ne? die dann den Ausschlag gibt, habe ich häufig das Gefühl.
Ja. Und etwas, was Sinn macht oder Sinn gibt, hat ja auch eine Relevanz. Genau. Das hat ja ganz viel damit zu tun. Genau. Ist es relevant für mein Leben, für meine Beziehungen, für das, was mir wichtig ist? Der Bischof redet im Godehard ja immer wieder von innerer Erneuerung. Also sagt so, wir brauchen innere Erneuerung. Und ich frage mich manchmal so, was meint er damit? Und ich glaube, jede Person, die das hört, denkt sich was anderes. Und deshalb meine Frage, kannst du was mit diesem Begriff anfangen? Innere Erneuerung, ist das, oder Erneuerung überhaupt, ist das was, womit du was anfangen kannst? Und was verbindest du damit?
Ja, genau. Also mich hat das im ersten Augenblick total gefreut, als ich diese Ankündigung gehört habe, weil ich fand, dass er hat das sehr positiv formuliert, also so, dass ich da bei mir selber so eine Motivation auch irgendwie wahrgenommen habe. Also, aber glaube im zweiten Schritt und vor allen Dingen dann in Gesprächen mit Leuten vor Ort, die ich da mit dieser Ankündigung des Bischofs konfrontiert habe, habe ich genau auch diese Reaktion gehört. Ja, was heißt denn das? Also das war für viele nicht konkret genug. Aber ich erlebe zumindest in einigen Situationen, an einigen Orten, dass so eine Erneuerung im weitesten Sinne schon stattfindet. Also dort, wo Christen versuchen, irgendwo aus der Kraft vom Evangelium, also das, was die von dieser Botschaft von Jesus verstanden haben, wirklich zu leben und damit in ihrem Bereich etwas zu gestalten. Und das finde ich, das hat so viel Kraft, wenn Menschen das mit Begeisterung tun. Und das ist meistens nicht innerhalb des Gefüges einer Pfarrei. Auch manchmal. Aber ich glaube, ganz häufig daneben. Und dann wird es nicht wahrgenommen als eine Aktivität wirklich von Kirche. Und ich glaube, und so verstehe ich auch den Bischof, dass wir auch die Augen offen haben für Dinge, die außerhalb von diesen Gebilden, die wir kennen, stattfinden. Weil ich glaube, dass dort ganz viel an Positivem und an Kreativem entsteht. Aber es ist die Frage immer, ob wir es sehen, ob wir es merken. Und wir machen es kaputt, wenn wir die Idee haben, dass wir sagen, und die Leute versuchen wir jetzt irgendwie zu überreden, dass die am Sonntagmorgen um 10 Uhr bei uns im Gottesdienst sind. Weil das wird nicht funktionieren, glaube ich. So, und
Mir kommen da so zwei Stichworte. Das eine ist das Verzwecken, was du, glaube ich, jetzt zum Schluss auch meintest. Ne? Also, dass wir dann immer das Gefühl haben, die anderen müssen das genauso sehen, machen, fühlen, tun. Und das andere ist ja auch das, also das kam mir so als Stichwort, das konsequente Ausleben dessen, was man verstanden hat. Ne? Also es konsequent sein irgendwie mit dem, was man wirklich glaubt. Das kann überall sein. Das kann im Alltag sein, das kann im Unscheinbaren sein. Aber das wirklich für wahr zu halten irgendwie. Ne? Also auch tatsächlich.
Und ich glaube, was nicht funktionieren wird, davon bin ich überzeugt, ist das aktuelle Gefüge von Kirche, das wir noch kennen und das wir vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten gekannt haben und gehabt haben. Wenn man dieses Gefüge erneuern will, dann glaube ich, das wird nicht funktionieren. Also weil, das merken wir, da geht etwas zu Ende. So, und zwar ohne zu sehen, was kommt. Also ich glaube nicht, dass Kirche stirbt. Also die Gemeinschaft derer, die sich zu Jesus Christus verbunden, gehörig fühlen. Glaube ich nicht, dass die sterben. Aber da entsteht etwas Neues und anderes stirbt. Und das ist super schmerzhaft für ganz viele Leute, auch bei uns in der Pfarrei, zu sehen, das, was sie früher hatten, das ist nicht mehr da. Und dadurch entstehen, glaube ich, auch ganz viele auch Spannungen, so, die es auszuhalten gilt im Augenblick.
Das, was du gerade gesagt hast, das ist ja die Grunddefinition für Krise. Etwas stirbt und das Neue ist noch nicht in Sicht. Und das erlebe ich auch gerade ganz, ganz viel. Ne? Also so Krisenstatus, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Kirche hat gerade oder steht im Krisenstatus. Und zwar nicht nur in Gesellschaft, sondern auch innen drin. Ne? Also so auch unter den Hauptamtlichen und die halt ganz, ganz fest noch Teil von dieser Institution, auch von dem Alten sind. Da ist auch ganz viel Krise. Und da vielleicht so die Frage, was braucht es, dass wir da gut durchkommen? Also was braucht es, wenn es das Alte schon nicht mehr gibt, das zerbröckelt und das Neue noch nicht in Sicht ist? Was brauchen wir da wohl gerade?
Also ich, genau, also ich glaube Mut. Im Augenblick brauchen wir mutige Menschen. Also mutige Frauen, mutige Männer, Junge und Alte, die sich auf einen Weg einlassen können. Und keiner kann uns sagen, wie lang ist der Weg, wo geht der hin, ist das ein steiler Weg, geht es bergunter, haben wir Gegenwind, kann keiner sagen. So. Mhm. Und ich glaube, das Zweite, was wir auch brauchen, ist Hoffnung. Mhm. Das ist so ein Zitat, das ist mir aufgefallen in den letzten Wochen, dass der Bischof ganz häufig zitiert. Ich glaube, das Zitat ist von Václav Havel. Der hat mal gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass die Dinge so ausgehen werden, wie ich es will, sondern Hoffnung ist die Überzeugung, dass etwas einen Sinn macht, unabhängig davon, wie es ausgeht. Und es ist mir aufgefallen, dass der Bischof jetzt immer wieder mal mit diesem Zitat auch um die Ecke kommt. Also weil ich glaube, das ist auch schon so eine Vorbereitung auf so eine Wegstrecke, die vor uns liegt. Und da würde ich ihm echt zustimmen. Also wir brauchen diese Form von Hoffnung, dass wir merken, ich engagiere mich da. Es ist eine Frage der inneren Haltung. Sehe ich alles negativ? Sehe ich alles schwarz? Bin ich deprimiert? Oder sage ich, nee, ich krempel die Ärmel hoch, ich habe Hoffnung, ich habe Mut und ich möchte mich da reingeben. Ich habe Lust, mich da irgendwie mit zu engagieren. So.
Und ich greife nochmal das auf, was du mit Liebesbeziehung bezeichnet hast, sich verletzlich machen. Ne?
Ja.
Auch das ist eine Form von sich verletzlich machen, nämlich nicht kontrollieren zu können, was am Ende bei rauskommt. Ne? Oder nicht der Entscheider zu sein dafür, was am Ende rauskommt, sondern ein Stück weit zu geben, ohne sicher zu sein, was da zurückkommt. Ne? Das fällt mir auch auf. Das fällt schwer. Ne? Also und gerade in so einer gesellschaftlichen Perspektive ist es ja auch, ist Liebe ja nochmal was ganz oder was ganz anderes, glaube ich, oder schwieriger auch zu fassen, so, ne? Schwieriger auch zu geben, vielleicht. Das Zugeständnis, dass anderes sein darf oder so. Ne? Es ist ja spannend. Das Zitat muss ich mir auf jeden Fall merken.
Ja, ich meine, es ist von Václav Havel, aber das müsste man nochmal...
Recherchieren.
Genau, müsste man recherchieren, ja.
Bei dem, was du vorhin erzählt hast, dass vieles, was wir ja mit dem Evangelium verbinden, gar nicht nur in Kirchengemeinden stattfindet oder sonntags oder so, irgendwie eingegrenzt ist auf einen Ort oder eine Zeit oder auch gar nicht eingegrenzt ist auf eine Form. Das hat in mir so diesen Blick von Weite. Also da kam so eine ganz große Resonanz. Und ich habe ja auch in Stade gearbeitet, 3 Jahre, und verbinde so die Elbe auch damit sehr. Also es war mein Stärkungsort, mein heiliger Ort da in Stade auch. Und auch dieses Unkontrollierbare, ne? Und dieses, es geht weiter, ne? Ebbe und Flut konnte man da auch am Fluss irgendwie mitbekommen. Jetzt bist du in Bremerhaven, und wenn ich an Bremerhaven denke, denke ich auch an Meer, an Wasser. Für mich auch ein Zeichen von Heiligen Geist, ne? Also ist so, wie sie will und nicht so, wie wir wollen, und auch nicht kontrollierbar, finde ich. Hast du Geschichten aus Bremerhaven für uns oder eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst, wo du sagst, so, da hast du Mut erlebt, da hast du Hoffnung erlebt? Das,
das eine, was ich mit Bremerhaven verbinde, sind natürlich die Menschen. So. Und Bremerhaven ist auch eine Stadt, die am Meer liegt. Und Thees Ullmann, der Sänger von Tomte, der hat immer mal gesagt, in Städten mit Häfen, da haben die Menschen noch mehr Hoffnung. Weil da immer auch Geschichten von anderen weit entfernten, anderen Hafenstädten reinkommen. Und so. Und ich glaube, das stimmt. Aber Bremerhaven ist echt auch sozialer Brennpunkt. Das heißt, wir erleben da auch viel Armut, viel Hoffnungslosigkeit und auch viel Ratlosigkeit, wie wir da mit den Menschen echt auf den Weg gehen können. Und es gibt ein Quartier, das ist direkt dort, wo ich wohne, in Bremerhaven-Lehe. Da passiert unglaublich viel von Menschen, die sich für ihr Quartier einsetzen. Einige von denen haben mit Kirche zu tun, sei es mit der katholischen oder mit der evangelischen Kirche noch viel mehr, aber viele von denen gar nicht. Und ich glaube, wenn man sie fragen würde, würden sie auch antworten, nee, ich glaube nicht an Gott. Aber die begeistern sich dafür, anderen Menschen wirklich sinnvoll zu helfen. Da sind Läden entstanden, wo Kinder hingehen können, da sind Familienzentren entstanden. Und ich finde das unheimlich mutmachend, dass da Menschen in einem Quartier einfach gemeinsam auf dem Weg sind, um zu schauen, was brauchen wir hier am Ort, was können wir für die Menschen machen. Das ist so eine Geschichte ganz konkret, die ich mit Bremerhaven verbinde. Nicht auf der Fläche der gesamten Stadt, aber so in einem Quartier. Das finde ich einfach stark. Es ist ein starkes Zeugnis von Mitmenschlichkeit und von Geschwisterlichkeit da irgendwie. Ja.
Ist ja auch so Solidarität, so als ein Grundprinzip katholischer Soziallehre, irgendwie, was für mich da irgendwie durchscheint. Ja. Genau, wenn du sagst, Bremerhaven ist vor allem auch sozialer Brennpunkt. Was bedeutet das für euch als Gemeinde auch konkret? Also nicht nur für die Menschen vor Ort, sondern macht das einen Unterschied? Also macht das für dich einen Unterschied, in Bremerhaven Kirche zu sein oder in Hamburg-Blankenese?
Genau.
Oder in Basel.
Obwohl, da gibt es auch unterschiedliche Quartiere. Ja. Aber das stimmt, das ist völlig richtig. Und ich glaube, dass das wird zum Glück wahrgenommen, jetzt immer mehr. Da war der Gode, das Gode hat ja tatsächlich auch im positiven Sinne einen Auslöser, einen Impulsgeber, weil dadurch in einem anderen Quartier, in Geestemünde, ein Mittagstisch entstanden ist. Das hatten wir vorher nicht. Aber durch diese Idee, die der Bischof ja auch hatte, ist auch ein Teil vom Godehard, ja, wirklich zu gucken, in welchem Sozialraum leben wir. Und da hat sich das lokale Leitungsteam dort vor Ort Gedanken gemacht. Und zusammen mit dem Diakon, mit Samuel Elsner, haben die dann einen Mittagstisch auf die Beine gestellt. Wir haben dann auch so eine große Solidaritätstafel veranstaltet.
Die haben ja im ganzen Bistum stattgefunden.
Genau, ganz
auch.
Genau.
Okay, auch
genau.
Bei euch. Ich wusste, in Hannover auch eine stattgefunden.
Und bei uns auch dort in Geestemünde. Und das ist direkt beim Hauptbahnhof. Und das heißt, da sind auch tagsüber viele Menschen, die eben kein Zuhause haben, Menschen, die dorthin gehen in der Hoffnung, da irgendwie Geld ein bisschen zu bekommen. Und da hat sich jetzt so ein Mittagstisch etabliert und der läuft wirklich gut. Das ist eine gute Mischung aus einsamen Leuten aus der Pfarrei, die dorthin gehen, und eben Menschen, die einfach eine warme Mahlzeit haben wollen. So. Und das finde ich einfach stark, dass das jetzt in Bremerhaven sich auch etabliert hat. So.
Ja.
Und das ist so ein Punkt. Aber ansonsten denke ich, wäre das schön, wenn wir das noch mehr auch ins Bewusstsein der Gemeinde reinbekommen würden, dass wir auch eine Verantwortung haben für diese Menschen. Das, glaube ich, können wir noch ausbauen.
Ja. Kirche, die Verantwortung hat für die Stadt oder für das Umfeld, in dem sie lebt und glaubt. So. Finde ich einen schönen Gedanken, ne? Also diesen Gedanken von Verantwortung, ja.
Also wie verbindet sich das, also konkret vor Ort ist ja, ne, eine Möglichkeit, über diese Soli-Tafeln das zu machen. Gibt's da, siehst du da andere Projekte, also eher über die Caritas? Ihr habt ja zum Beispiel, glaube ich, in Bremerhaven auch die Caritas sehr nah an der Gemeinde dran. Wie funktioniert das da? Gibt es dadurch mehr Perspektiven, auch näher an den Sorgen, Nöten und Ängsten der Menschen dran zu sein?
So, ja, oder? Also wir haben zum Glück echt einen richtig tollen, lebendigen Kontakt mit der Caritas. Also wir Hauptamtlichen, wir haben alle unsere Büros oder fast alle unsere Büros in Lehe. Und die Caritas ist im selben Gebäudekomplex eigentlich untergebracht. Und Birgit Klaukin ist ja jetzt auch familiär mit Andreas. Die sind verheiratet. Andreas ist ein Mitglied von unserem Pastoralteam. Von daher, klar, ist da ohnehin ein naher Kontakt. Aber ich glaube auch inhaltlich bei der Arbeit. Also zum Beispiel die Solidaritätstafeln haben wir gemeinsam mit der Caritas gemacht. Und Birgit ist einfach auch eine Person, die immer wieder auch neue Ideen hat, kreative Ideen. Da war ein Raum, der einfach so vor sich hingegammelt hat in Lehe. Da war die Frage, was machen wir damit? Und da ist jetzt ein Caritas-Familienzentrum entstanden. Auch in diesem Quartier in Lehe, wo man Angebote hat, eben nicht, sagen wir mal, jetzt für die typischen katholischen Kirchgängerfamilien, sondern für die Menschen dort in dem Quartier. Also Mama lernt Deutsch, jetzt als nächstes soll es einen Fahrradkurs geben, weil viele von den Menschen mit Migrationshintergrund, die sind noch nie auf dem Fahrrad gesessen und merken, das brauchen wir. Und wo vor allen Dingen auch alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern hin können. Nachhilfeunterricht entsteht dort. Und das sind alles so Dinge, glaube ich, wo die Caritas uns auch hilft, sagen wir mal, an den Menschen dran zu sein und nicht irgendwo nur in unserem kirchlichen Kuchen zu schwimmen und so unsere Sachen zu machen. Die Gefahr ist ja immer, glaube ich, ziemlich groß. So.
Hättest du daraus so Anregungen, die man so mitnehmen kann, wie das gut funktionieren kann, dass man das verzahnt? Also was sind so die Eigenschaften, einfach die Caritas quasi ranholen an das Kirchengebäude? Das ist wahrscheinlich ein Schritt, der hilft, kann ich mir vorstellen. Ne? Gibt es da noch so andere
Sachen? Ja, ich glaube einfach regelmäßig Kontakt und miteinander sprechen und gemeinsam Ideen und gemeinsame Ziele entwickeln. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ich weiß, dass Birgit mir zuhört, wenn ich irgendwie etwas habe, und umgekehrt hoffe ich, dass Birgit das auch weiß, wenn sie mit uns spricht, wenn sie mit mir spricht, dass ich einfach mal zuhöre, wenn sie eine Idee hat. So, und von daher erlebe ich das wirklich als eine gegenseitige auch Bereicherung unserer Arbeit. Also halte ich für die Glaubwürdigkeit von dem, was Kirche macht, schon für sehr wichtig, so diese Verbindung.
Du hast gerade von dieser Kirchenbubble auch geredet, ne, aus der wir irgendwie rauskommen müssen, wo, glaube ich, Caritas nochmal eine besondere Rolle spielt, weil Caritas nach meinem Wahrnehmung oft nochmal näher an den Fragen und Bedürfnissen, Trauer und Freude, ne, wie es so oft gesagt wird, der Menschen dran ist, als manche Gemeinden, oder halt auch einfach nicht so eine Milieuverengung hat, wie manche Gemeinden es haben. Hast du so Sachen, die dir persönlich auch helfen? Also du bist ja Priester, du arbeitest in Kirche, bewegst dich da, und was hilft dir auch, aus dieser kirchlichen Bubble irgendwie immer mal wieder rauszukommen?
Also ganz konkret, ich habe jetzt in der zweiten Saison eine Dauerkarte bei den Fishtown Penguins. Das ist die Eishockeymannschaft von Bremerhaven. Cool. Ja. Das ist der ganze Stolz von Bremerhaven, weil wir spielen in der Bundesliga und haben zwar das kleinste Budget, den kleinsten Etat, aber irgendwie so wie die Gallier bei Asterix und Obelix. So
die waren jetzt auch gar nicht so
schlecht. Ja, genau, wir halten uns da echt, finde ich, ganz gut so. Und ich schaffe das nicht immer, und dann gebe ich die Dauerkarte, und ich finde da immer sofort ganz viele Leute, die da auch Lust haben. Und dann gehe ich da in die Eishockeyhalle, treffe da super viele Leute auch, die ich aus der Pfarrei her kenne, aber treffe da auch ganz viele andere. Und das sind so Bremerhavener. Klar, man guckt das Spiel und freut sich, wenn man gewinnt gemeinsam, und steigt in so eine ganz andere Welt ein. Und wenn ich in die Halle reingehe, dann weiß ich, jetzt bin ich ganz woanders. Und genau. Und wenn ich rausgehe, fühle ich mich erholt, weil ich echt mal so ein paar Stunden irgendwie was anderes gesehen habe. Und ansonsten ist, glaube ich, auch wichtig, Freunde zu haben, die eben nicht, sagen wir mal, nur aus der eigenen Pfarrei sind oder aus dem kirchlichen Kuchen. Menschen, die ganz andere Fragen haben, so. Und das hilft manchmal auch, finde ich.
Die einen auch nochmal hinterfragen. Ne?
Ja, das ist ja manchmal genau.
Auch das, man driftet sonst immer schnell in so Selbstverständlichkeiten manchmal dann ab. Das hilft dann manchmal so, tatsächlich nochmal diese Nachfrage zu bekommen. Ja, und okay, warum Hoffnung? Ja. Warum? Das merke ich dann. Ne?
Ich habe gerade so gedacht, immer mal wieder ein Pinguin sein. Ja, also bei dem, was du gerade erzählt hast. So, ne? Das
ist ein YouTube-Video dazu. Ne?
Ja. Eckart von Hirschhausen. Richtig, ja, genau.
Richtig. So eine Geschichte
gibt es. Der Pinguin-Effekt, ne? Ja, genau.
Der Pinguin-Effekt.
Kleiner Tipp an unsere Hörer.
Ja, genau.
Sehr schön.
Vielleicht eine Abschlussfrage.
Genau, gibt es irgendwie einen Wunsch, den du für dieses Bistum hast, für deine Zeit in Bremerhaven, was bewegt dich so von einer Vision her oder von einem Wunsch, der dich antreibt und der dich motiviert?
Also ich glaube, der größte Wunsch, den ich habe für uns in Bremerhaven, aber auch auf der gesamten Bistumsebene, wäre der, dass Personen aller Generationen und aller Identitäten und aller Herkünfte, die eine Leidenschaft für Gott und eine Leidenschaft für die Menschen haben, dass diese Menschen, dass diese Personen bei uns eine Heimat fänden. Das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, Leidenschaft für Gott, das äußert sich ganz unterschiedlich. Wir in Bremerhaven haben da Leute, die bei Fridays for Future mitlaufen, die sich da engagieren, und viele von denen sagen mir, das machen die aufgrund ihres Glaubens. Das sind aber nicht die, die am Sonntag bei uns zur Kirche gehen. Und ich glaube, wenn die sich auch beheimatet fühlen dürfen mit dem, was sie tun, und eben auch andere, die sich für andere stark machen, dann habe ich den Eindruck oder dann hätte ich die Hoffnung, dass es auch mit uns gut weitergeht auf unserem Weg. So.
Danke, Markus, fürs Teilen, fürs Geschichtenerzählen, dass du hier die Fahrt auf dich genommen hast, von Bremerhaven nach Bremen. Also wir senden heute hier aus Bremen.
Bei bestem Wetter.
Genau. Bei bestem Wetter. Wir gehen jetzt auch gleich mal raus. Vielleicht finden wir irgendwo eine offene Eisdiele. Wohl im Februar, naja.
Pinguine essen immer Eis.
Ja, das ist wirklich so den Gedanken, den ich nochmal mitnehme. Und ich war noch nie bei einem Eishockeyspiel.
Lohnt sich.
Lohnt sich. Ich weiß auch gar nicht. Hannover hat auch eine Eishockeymannschaft.
Ja. Zweite Liga, glaube ich.
Zweite Liga nur. Oh, okay. Manu, vielleicht müssen wir mal nach Bremerhaven.
Ja, mach das mal. Das ist richtig.
Vielen Dank für dich und dass du da bist und dass du deine Geschichten mit uns geteilt hast.
Vielen Dank.
Ja. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Seid gespannt. Wir sind es auch.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund. Ja.